Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir sagen heute Nein.
Genau, heute sind wir total negativ.
Wir sind voll negativ und wir streiken einfach. Komm Rita, wir machen diesen Podcast, wir lassen einfach eine Stunde Stille laufen, weil wir streiken. Mal einen Frauenstreik.
Ja, können wir machen, aber ich weiß nicht so recht, ob das nicht doch ein falsch verstandenes Bild von Negativität ist. Aber wäre auf jeden Fall eine Intervention, das schon.
Das wäre eine künstlerische Intervention, damit hätten wir dann vielleicht auch den nächsten Schritt geschafft, als Kunstpodcast.
Ja, aber gab es auch schon, ne?
Bestimmt gab es das auch schon.
Also ja, gab es.
Ja.
Nicht als Podcast, aber als Chor- und Klavierstück. John Cage.
Da kann ich nur Hurz zu sagen. Nein, aber wir sind tatsächlich mittendrin im Thema. Wir haben uns nämlich überlegt, wir müssen mal darüber sprechen, über das Thema Negativität und Nein sagen. Mhm. Beziehungsweise ich habe gesagt, lass uns mal über das Nein sagen reden. Und Rita sagte dann, ja, über Negativität nicht so, okay.
Dann los.
Genau, dann los. Warum sag ich Nein? Warum sagst du Negativität?
Du kamst ja aus der konkreten Ecke und hast gesagt, im Zuge des anstehenden Frauenstreiktages müssten wir das mal näher angucken, wie das so ist, wenn Frauen das Arbeiten verweigern in jeglicher Form. Und ich habe dann, glaube ich, gesagt, dann würde ich das Thema noch eins größer ziehen und über Negativität an sich sprechen, einfach weil ich glaube, im Zuge des konkreten sollte man auch die Philosophie der Negativität mit einbeziehen, weil die in den Positionen über Hegel und Marx heute eigentlich im Feminismus enden. Jetzt rotieren die Männer natürlich. Aber es ist schon so, dass man das ganz gut durchdeklinieren kann und sich angucken kann, wo diese Motive des Entsagens, des Neinsagens, des Entzugs, aber auch der konkreten Dialektik des Neinsagens und der Verweigerung philosophisch eine Rolle gespielt haben, weil das in den feministischen Positionen auch noch da ist, glaube ich.
Und ich habe tatsächlich überlegt, wie ist es eigentlich mit dem Nein sagen? Trauen wir uns das in letzter Konsequenz wirklich? Mhm. Weil es ja nicht nur darum geht, dass wir am 8. März den Weltfrauentag haben, sondern am 9. März soll es einen Frauenstreik geben in Deutschland. Und ehrlich gesagt, dafür, dass es ein deutschlandweiter Frauenstreik sein soll, ist es enorm still. Und ich habe irgendwie das Gefühl,
die Stille vor der totalen Stille, nicht vor dem Sturm.
Nee, aber ich habe wirklich irgendwie das Gefühl, dass es viele Menschen gibt, die sich das nicht trauen oder die sagen, dass es geht einfach nicht. Ich kann gar nicht Nein sagen. Und das ist ja eigentlich genau der Knackpunkt, ja, ne? Dass man eben Nein sagen muss. Und ich habe dann auch mal in meinen sozialen Netzwerken, also bei Mastodon und bei Blue Sky gefragt, was macht ihr eigentlich, wenn ihr streikt, wenn ihr zum Beispiel selbstständig seid, ja? Wenn ihr alleinerziehend seid, wenn ihr Pflegende seid. Also wie könnt ihr überhaupt streiken? Welche Möglichkeiten gibt es zu streiken? Weil, und das schrieb mir dann halt auch jemand, die sagte, ich kann die Person, die ich pflege, nicht alleine lassen. Die hat halt Termine, gut, sagt sie, ne, Physiotherapeutin erledigt sich, wenn die auch streikt. Aber das ist eine Person, die nicht selber an ihre Medikamente denken kann und so. Und wie willst du denn dann streiken und deine Arbeit verweigern?
Ja, hallo, geht mir auch so. Ja. Ich rette mich über Modelle, dann zäumen wir halt das Pferd von hinten auf, bin ich auch total dabei. Da wollte ich eigentlich so am Ende hin, aber
okay, Entschuldigung,
ich weiß eigentlich ja auch nie genau, wo ich hin will. Ich wusste nur, ich will über diesen Punkt sprechen.
Ja.
Und für mich ist er das Ende einer Gedankenkette, aber da du so schnell denkst, sind wir halt jetzt da, also machen wir das.
Ich habe das Denken einfach übersprungen.
Heute ist es so, dass vielleicht fangen wir so wirklich umgekehrt an. In der Literaturliste würde ich ganz viel empfehlen, hätte aber auch gesagt und sage das auch, wenn man zu diesem Thema jetzt eine Sache lesen sollte, um mir auf die Schliche zu kommen, was ich gelesen habe und was meine Gedanken inspiriert hat, dann hätte ich empfohlen, Schutzbach zu lesen. Das ist ziemlich aktuell und da gibt es einen konkreten Widerstandsvorschlag drin, der mich beruhigt. Denn deine Frage ist ja berechtigt. Viele werden sagen, ja, wie sollen ich streiken? Damit lasse ich Personen hängen, die mir lieb und teuer sind. Das geht nicht. Aber sie bezieht sich auf einen Revolutionsvorschlag nach Frigga Haug. Und das fand ich ziemlich charmant. Also vielleicht ist es auch eine Ausrede für mich, aber ich glaube, dass das den Notwendigkeiten gerecht wird, weil dieser Vorschlag beinhaltet, dass wir sowieso Gleichverteilung 4-1 anstreben sollten. dass es auch finanziert sein sollte, vier in einem, nämlich das eine ist Erwerb, dazu gehört aber auch Kultur, Care und Engagement. Und alles das sollte 4 in 1 unser Leben ausmachen und so entlohnt sein, dass wir damit gut über die Runden kommen. Das heißt, wenn ich jetzt entsage und Nein sage und streike, dann kann ich ja wenigstens, weiß ich nicht, halb streiken oder dreiviertel streiken und sagen, okay, das Segment Care, das lasse ich nicht raus, das ist mir zu wichtig. Aber in den anderen Punkten lege ich dann jetzt mal die Hände in den Schoß für heute. Oder ich frage mich auch, an welchen Punkten ich Resonanz zu erwarten habe oder mich belohnt fühle. Und warum sollte ich das lassen, wenn ich da tatsächlich Sinn drin sehe oder entlohnt werde auf eine Weise, die gut für mich ist und nicht irgendwie so eine neoliberale Maskerade von wegen, du machst das doch gerne, du bist doch eine Frau, sondern echte Resonanz, dann darf ich das ja tun. Also das wäre ja komisch, absichtlich gar nichts zu tun, wenn es mir dabei tatsächlich schlechter ginge. Und das hat mich ein Stück beruhigt, dass wir vielleicht eher die Reflexion darüber anstreben, warum wir das als 1 gegen 3 empfinden und nicht als 4 in 1. Und ich glaube, dass man da schon ganz gut intervenieren kann.
Ich glaube auch, dass es nicht ein ganzer Tag sein muss. Also vielleicht würde es auch einfach reichen.
Reicht schon mal, die Wäsche liegen zu lassen, meinst du?
Nee, aber es gab ja, war das in Südafrika, wo sich die Frauen einfach 15 Minuten hingelegt haben, alle auf öffentlichen Plätzen auch, und so. Ja, ne? Und darauf ist ja dann auch was passiert, weil dann einfach klar wird, okay, auch das zeigt schon, wie wichtig Frauen sind in unserer Gesellschaft. Also muss man das die ganze Zeit machen oder, keine Ahnung, macht man, auf jede E-Mail kommt dann, ich bearbeite heute keine E-Mails, ne, weil es so, also wie kann man das transparent machen, ohne dass man alles liegen lassen muss? Weil das ist natürlich, das orientiert sich ja an dem Frauenstreik in Island, wo die Frauen einfach gesagt haben, so, viel Spaß heute, wir machen heute nix, ja, so. Und da in der Zeit sind wir vielleicht nicht mehr, weil eben Frauen auch erwerbstätig sind.
Und auch nicht in diesem Land mit dieser relativ geringen Bevölkerungsdichte. Oder also es ist alles ganz anders.
Genau, sagen wir mal so. Viele Dinge sind anders einfach. Ne, so. Und es ist eine andere Zeit gewesen, glaube ich. Das muss man halt auch nochmal berücksichtigen. Von daher, ja, ist das so eine Frage. Aber ne, das, was mich eigentlich beschäftigt, ist, wie schwer das ist. Zu sagen, ich mache das nicht. Wie schwer das ist, sich aus diesem System zurückzuziehen und zu sagen, ich mache da nicht mehr mit. Und zwar egal, welche Systeme das sind, die wir als nicht funktional empfinden. Ob das jetzt Familien sind, die wir als nicht funktional empfinden, Freundschaften, was auch immer. Diese Situation zu sagen, ich mache das ab jetzt nicht mehr mit. Ich sage jetzt nein. Ich habe vorher ja gesagt. Ich hatte gute Gründe, ja zu sagen. Aber ich sage jetzt nein.
Das Perfide ist, an einem Punkt ist es ganz leicht, nämlich in der totalen Erschöpfung, wenn man nicht mehr kann. Ich kann nicht mehr heißt, ich mache nicht mehr. Da sage ich aber auch nicht aktiv nein, sondern bin nein gesagt worden. So. Finde ich.
Ja, Moment, aber in der totalen Erschöpfung, dann bist du auch schon so weit, dass dein Körper streikt.
Ja, klar.
Ja, dann sagst du aber nicht nein.
Ja, sag ich ja. Ich bin nein gesagt worden.
Ja.
Und Alle so still muss ich übrigens mit auf die Literaturliste nehmen von Fallwickel. Da wird das ja durchdekliniert, wenn auch romanartig, aber das ist auch sehr einsichtig. Das heißt, diese Erschöpfung ist ja systemisch induziert. Es ist ja nicht so, dass Frauen einfach nicht so belastbar sind und dann mal nicht mehr können. Ne?
Sondern du musst nur fröhlicher arbeiten. Hör doch auf den Bundeskanzler.
Wenn mir das nur gelänge. Schon das Zuhören und dann noch darauf hören. Also ich müsste, klar, morgens 15 Minuten in den Spiegel lächeln, da geht es mir gleich viel besser. Das ändert aber nichts daran, dass vorgesehen ist, dass ich systemisch verfügbar bin und zwar immer. Und das ändert auch nichts daran, dass soziale Reproduktion Frauenarbeit ist, immer noch. Und die Entsagung auch Arbeit ist, das ist ja der Punkt. Ne? Man kann uns ja auch schön auffordern, dann sag doch nein an den Stellen, wo es dir nicht passt, mach doch Grenzziehung, arbeite doch daran, dass du gesünder lebst und an den richtigen Stellen entsagst. Aber auch das ist ja leider Arbeit und kostet ganz viel Energie.
Zumal diese Grenzen ja nie bestehen bleiben. Es wird ja immer wieder angefragt, ob du nicht doch vielleicht so ein bisschen die Grenze nochmal verschieben könntest.
Ja, genau. Ja,
du musst
ich frage mich das vielleicht sogar auch selbst. Ne? Ja. Wo sind die so? Das ist oft übersehen, finde ich, dass auch die Grenzziehungen einfach Energie Kosten, wenn die seitens anderer gewahrt würden oder systemisch eben nicht die totale Erschöpfung eingepreist wäre, dann müsste ich das nicht individuell tun und dauernd gucken, ob ich noch kann, an welcher Stelle ich noch kann, wo ich noch 10 Minuten abknapsen kann oder so. Das könnte mir ja auch, wie gesagt, 4-in-1-Modell genommen sein, indem das einfach in guten Strukturen mündet und dann wäre ich nicht aufgefordert, das zu tun. Ja, das ist ein komischer Gedanke.
Das
ich weiß,
sehr utopisch, Rita.
Ja.
Warum soll es uns denn gut gehen dabei?
Ja, und allem noch dazu, das fand ich auch so schön, dass wir Feminismus für 99%, also gut, das 1%, das keine Sozialität braucht, können wir wegrechnen. Aber nee, das ist jetzt flapsig, aber es, ja, natürlich würden tatsächlich auch jenseits der Geschlechterfrage Menschen allgemein davon profitieren, wenn man das anders aufstellte. Aber das ist vielleicht nicht so gewollt. Vielleicht ist es auch, und dann kommt die nächste Ausrede aus meiner Position, geistesgeschichtlich nicht gut hinterlegt.
Mhm.
Ich bin immer auch so im Zwiespalt. Wie gesagt, haben wir im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Mir wird ja als Teil der Akademie gern vorgeworfen, man sei unakademisch, wenn man sich aktivistisch positioniert. Das ist auch ein Problem, finde ich. Also es sind zwei Rollen, die man irgendwie klarkriegen muss. Und gleichwohl muss es ja darum gehen, eine Position zu beziehen, auch wissenschaftlich. Und da bin ich nun mal der Herkunft nach und auch da, wo mein Herz schlägt, Geisteswissenschaftlerin. Das heißt, ich habe mich jetzt auch bei dem Thema mit geisteswissenschaftlichen Positionen beschäftigt. Mir ist völlig klar, dass dann so ein Einwand wie, ist ja total utopisch, ist ja total idealistisch, sehr naheliegend ist, weil es stimmt. Ist es? Und trotzdem braucht man in der Praxis auch eine ordentliche Theorie. Also ich glaube wirklich an diese enge Verzahnung von Theorie und Praxis und dass wir gedanklich auch mit Theoremen und Narrativen an Stellen kommen, wo wir mit reiner Praxis nicht hinkommen und umgekehrt.
Aber so utopisch ist es ja gar nicht, sondern es ist in diesen Systemen, in denen wir jetzt gerade leben, utopisch. Aber es gibt ja Modelle, die das anders leben.
Ja.
Und die gibt es ja auch immer noch, die sind ja immer noch existent. Also es ist ja nicht so, als wäre das so dem Menschen immanent, so zu leben. Das merkt man ja allein daran, wie viele Menschen dabei auch kaputt gehen, körperlich oder geistig. Also es ist ja nicht so, dass wir das alle wollen, sondern dass wir alle durch das, was wir tun, ein System am Leben erhalten, das uns alle erschöpft und überfordert. Interessanterweise habe ich das auch neulich, ich habe im Nachlass meines Vaters rumgegraben und habe so alte Artikel gefunden. Und auch da steht schon was, also 20er, 30er Jahre von der Überforderung der Zeit, von der Erschöpfung der Menschen durch die Zeit und so. Das heißt, wir kreisen um dieses Thema schon sehr, sehr lange,
ja,
und lösen es aber nicht auf. So, und da ist wirklich, also
wir lösen es halt unterschiedlich auf. Also ich glaube, die arbeitsteilige Gesellschaft ist ja eine Form, Antwort darauf zu finden. Die kapitalistische Gesellschaft auch. Die Klassengesellschaft ist eine Antwort.
Ja.
Keine besonders funktionale für viele Menschen. Aber es ist ja ein, das ist ja Teil des Problems, dass wir darauf geantwortet haben in bestimmten Weisen, die uns geprägt haben und die auch weiterhin aktiv sind, selbst wenn mittlerweile eher so abständig vom Schichtenmodell gesprochen wird.
Na,
ich würde das nicht verabschieden, weil das sonst unsichtbar macht, was tatsächlich los ist. Also jetzt nur noch von Milieus zu sprechen, das war eine Zeit lang wichtig, das Modell zu dynamisieren, aber man muss schon auch dahin gucken, was so ganz oben und ganz unten passiert, ohne oben und unten als wertende Metaphern zu sehen, ne? Dass da jemand so, und wir müssen auch über Herrschaft und Knechtschaft, ich habe bei Hegel angefangen, man muss darüber noch sprechen als Theorem, weil es ja weiterhin am Werk ist. Das heißt ja nicht, dass ich das fortführen möchte oder dass ich einfach die Verhältnisse umkehren will oder so, aber ich muss ja dahin gucken können und das heißt, ich brauche Begriffe dafür.
Nee, wir haben ja Hierarchien nicht überwunden. Ich glaube, in einem System, das über Hierarchien funktioniert, müssen wir über Schichten reden, weil Hierarchien nur dadurch funktionieren. Das geht jetzt vielleicht nicht mehr in der persönlichen Wertigkeit. Also diese Hierarchien sind durchlässiger geworden. Sie sind nicht komplett durchlässig, aber durchlässiger, als sie waren, als es so ganz harte Grenzen zwischen diesen Schichten gab und so Tabuzonen wie, ich gucke gerade die 4. Staffel Bridgerton und ja, ich fühle mich schuldig, weil ich Netflix Geld dafür gegeben habe, aber ich muss jetzt wissen, wie das zu Ende geht.
Was ist das denn?
Bridgerton, das ist so ein Kostümfilm, das ist, die Königin von England ist schwarz und so, also es ist so ein bisschen aufgelöst. Aber
Sissi 2.0?
nee, das ist so eine ganz reiche Familie und es geht immer darum, welche der Mädels jetzt in der nächsten Staffel heiratet, weil sie zum Debütantinnenball geht und so, und rundherum entspinnen sich dann eben bestimmte Dramen, weil die außerhalb ihres Standes heiraten.
Das ist Jane Austen-esque.
Ein bisschen, glaube ich, okay. Ja. Könnte inspiriert sein. Ich habe jetzt Jane Austen nicht gelesen, deswegen kann ich sie vergleichen, aber von dem, was ich so gehört habe, ja, könnte das so sein. Und in dieser Staffel ist das Aschenputtelmärchen halt dran. So.
Ah, okay.
Ja, und jetzt geht's halt darum, dass eben nicht standesgemäße Liebe, ja, stattfindet. Ja. So. Und ich finde, das illustriert nochmal schön, wie wenig durchlässig Schichten waren. Und das hätte sie jetzt nicht mehr. Ja, der
Marry
also,
up, marry down.
Genau, richtig. Ja. So. In dem Fall hast du das nicht mehr, aber du hast trotzdem noch so zementierte Hierarchien durch unterschiedliche Startvoraussetzungen. Also wir wissen, dass Menschen, die armutsbetroffen sind, es schwieriger haben, gute Schulabschlüsse zu machen. Mhm. Ja, so. Oder dass Menschen mit Migrations- oder internationaler Geschichte es auch schwieriger haben, in der Gesellschaft durchzukommen, weil es bestimmte Systematiken gibt. Und da, finde ich, müssen wir schon hingucken, wenn es so um Schichten geht. Und dieses New Work, ne, also hier, wir arbeiten alle ganz flache Hierarchien und so, funktioniert noch nicht so richtig und funktioniert vor allen Dingen in der aktuellen Bundesregierung gar nicht.
Es ist ja auch häufig entweder verlogen oder so kryptonormativ. Hm. Es gibt ja trotzdem noch die habituellen Grenzen, wie sie sind. Man
es gibt
so,
ja auch Verantwortlichkeiten
halt
einfach,
da,
ne? Juristisch festgelegte zum
Blödsinn,
Beispiel.
Genau. Um auf diese Up-Down-Metapher und vielleicht auch den historischen Hintergrund zu kommen, es ist schon historisch gelagert, was du sagst, ne?
Ja.
Ist es vielleicht wirklich gut, wir gucken mal auf dieses Herrschaft-Knechtschaft-Modell. Mir hat das nochmal vieles erklärt. Ich hatte das so im Kopf liegen gelassen ganz lang, weil ich mit Hegel meinte, fertig zu sein, was natürlich totaler Blödsinn ist.
Ich bin fertig mit dir.
Wie komme ich denn darauf? Bescheuert, echt. Aber ja, es ist dann halt eine Zeit lang nicht dran und man meint, man habe was verstanden und deswegen müsse das jetzt gar nicht mehr so, Pustekuchen, aber ne? War schon gut nochmal
hinzugucken.
Karottenkuchen. Lecker. aber um so Positionen des Negativen abzuschreiten, ist das, glaube ich, eine, die lohnt. Mhm. Weil er ja idealistisch, also rein von der Idee her, und Marx hat später gesagt, den muss man vom Kopf auf die Füße stellen und so, kommen wir auch noch hin, aber diese Negativität mal angeguckt hat und schon etwas dynamisiert in einer Weise, die man vielleicht nicht gewohnt war. Also bei ihm geht es vor allen Dingen um Bewusstseinsbildung erstmal, es kommt aus der Phänomenologie des Geistes. Und ausgehend von der These, das überspringe jetzt ganz viel erstmal, dass es so Herrschafts-Knechtschaftsverhältnisse gibt, fragt er, wie es dazu kommt und sagt, dass die Bewusstseinsbildung eben diese Form annimmt von einer bildet sich als Herr aus, einer bildet sich als Knecht aus. Ich bleibe mal bei den männlichen Sachen. Ne? Und das ist für ihn eine Arbeit von Negativität, nämlich in Abgrenzung. Mhm. Also negare, ne? Nein sagen. Und hier geht es um ambivalente Anerkennung. Das heißt, beide Bewusstseine versuchen miteinander zu kämpfen, irgendwie beide versuchen in Geltung zu kommen, versuchen Anerkennung vom anderen zu kriegen und er sagt, das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Also es geht um mehr als um die reine Existenz in der Welt, sondern es geht darum, sich zu behaupten als ein Bewusstsein. Mhm. Und der zuerst Schiss vom Tod kriegt, also der mehr Schiss vom Tod, ich sage es jetzt ganz flapsig, unterwirft sich. Mhm. Dann haben wir diese Konstellation von Hierarchie, einer hat zu früh aufgegeben, der andere ist der Herr. Ich stelle mir das vor wie Sex bei Schnecken. Ne? die kämpfen so und der gewinnt, kriegt den Penis und darf die andere penetrieren. Das ist furchtbar, aber wahr in der Biologie. So, und jetzt guckt er aber weiter und sagt, ja, das ist das eine, aber was da jetzt passiert, ist eigentlich ein wechselseitiges Verhältnis, weil natürlich wird dieser Kampf erstmal abgebrochen und es formt sich so ein Knechtschaftsbewusstsein. Aber Knecht zu sein bedeutet, man muss dann arbeiten. Erstens, man hat einmal in den Abgrund geguckt der Angst vor dem Tod, deswegen hat man ja aufgegeben. Und dann fängt man an zu arbeiten für den Herrn sozusagen, also um höher zu kommen, auch im Bewusstsein. Und das ist wieder eine Arbeit des Negativen. Man akzeptiert nicht, was man ist, sondern formt um.
Man möchte wegkommen.
Ja, und man formt vor allen Dingen erstmal um. Man akzeptiert nicht das, was da ist, sondern muss halt umformen. Und man schafft Produkte. Und die Produkte werden den Herren zur Verfügung gestellt. Was jetzt aber passiert ist, Die Herren lernen das Arbeiten nicht, ich sage jetzt wieder flapsig, sondern genießen ja nur noch die Produkte und konsumieren. Das heißt, die Abhängigkeit ist eigentlich auf deren Seite, denn wenn jetzt gestreikt würde, dann würden keine Produkte mehr hergestellt und es wäre nicht mehr da. Und wir sind immer noch auf der Ebene
alle
von Bewusstseinsbildung.
Ja.
Ja, wir sind noch nicht bei, es wird da tatsächlich irgendwie Ackerbau betrieben oder so, sondern es geht um Bewusstseinsbildung. Und diese Umformungsarbeit, diese Negativitätsarbeit, heißt, dass der Herr zwar die fertigen Produkte genießt, dabei aber in totale Abhängigkeit gerät und dass der Knecht dem gegenüber ein neues Bewusstsein ausbildet, nämlich, dass er umschaffen kann, dass er jemand sein kann, dass es nicht das totale, ich bin unterworfen ist, sondern dass darin Kraft liegt und dadurch kehren sich diese Verhältnisse um. Das heißt, es gibt sowas wie eine bildende Negativität. Ein Bewusstsein bildet sich heraus in Negativität. Was mich bei Hegel dann störte, damals, als ich es so ganz plump gelesen habe, ich weiß, dass es nicht so ist, aber ich weiß noch, was mich gestört hat, ist, dass das letztlich so eine Versöhnungsmetapher ist. Weil man dann zum einen immer, wenn das passiert, sagen kann, ah ja, ja, das ist halt noch nicht fertig vollzogen, so. Ne? Aber irgendwann, und man kann es auch so romantisieren, ne? Man kann dann die Knechtschaft nehmen und sagen, ah ja, aber das ist ja der eigentliche Herr, wenn man nicht auf die Bedingungen guckt. Das kann man jetzt Hegel nicht vorwerfen, das ist eine Phänomenologie des Geistes, wie gesagt. Also es geht jetzt gar nicht um Klassenkampf oder so, aber wenn das bei Marx noch aktiv ist, dann verstehe ich gut, warum dann eine ganze Schule gesagt hat, jetzt stellen wir es tatsächlich vom Kopf auf die Füße und gucken uns die materiellen Bedingungen an. Und das ist etwas, was wir aus heutiger Sicht meinem Gefühl nach ohnehin schon tun. Das ist ein Gewinn dieser Sache, dass wir gelernt haben, materialistisch auf diese Denkfiguren zu gucken und zu fragen, jo, für wen ist das denn gut? Unter welchen Bedingungen ist das denn gut? Wer ist denn wo gestartet? Und wie endet das? Und wir enden eigentlich nicht mehr in diesen Versöhnungen oder in diesen runden Figuren, wo nachher so alles harmonisch und prima ist. Und das ist, glaube ich, auch ein Erbe der weiteren Geistesgeschichte, dass Marx das, wie gesagt, angefragt hat, dass die Frauen rund um den Marxismus das neu angefragt haben, ob es um Klasse geht oder um Geschlecht. Da hat der Feminismus auch früh mitgekämpft und vor allen Dingen auch Adornos Schule der Dialektik der Negativität, der im Zuge von Auschwitz auch deutlich gemacht hat, dass man Positionen nicht versöhnen darf, wenn die Bedingungen noch beschissen sind.
Das, genau, das ist was, ich glaube, dieses Thema der Versöhnlichkeit ist auch etwas, das wahrscheinlich so ein bisschen Geschlechter sozialisiert ist. Also ich muss halt gerade dran denken, dass es genau deswegen auch, also das meine ich halt, ne, warum ist es so schwer, Nein zu sagen?
Das ist eine super Frage.
Einfach ne, zu überlegen, okay, sind wir, wollen wir als Frauen das nicht harmonisch und versöhnlich haben, weil es uns natürlich auch ein Anliegen ist. Ne?
Seid also, doch nicht so zänkisch. Und weil es auch so viel Kraft kostet.
Weil manchmal. Es, ja nicht nur, weil es so viel Kraft kostet, sondern weil es einfach gefährlich ist, wenn es nicht versöhnlich ist und zwar vor allen Dingen für Frauen. Also wir erleben das, ja in wirklich vielerlei Hinsicht, dass gerade Frauen hochvulnerabel sind in Zeiten, in denen es Umstürze gibt, Revolutionen, Kriege, wo auch immer wir hingucken, sind Frauen einfach hochvulnerabel, was nicht heißt, dass Männer gar nicht vulnerabel sind und Männer nur Täter sind. Ne? Also wir erleben es auch gerade, ich muss jetzt einmal wirklich sehr ernst werden, deswegen auch eine kurze Triggerwarnung. Ne? Also es geht jetzt wirklich in die harten Sachen. Also wir hören gerade von Kriegsgefangenen, von ukrainischen Kriegsgefangenen, dass sexualisierte Gewalt einfach an der Tagesordnung ist in den Gefängnissen. Wir wissen das aus Iran, wir wissen das aus Afghanistan, wir wissen das aus Sudan. Also überall, ne? Bosnien, Serbien. Also wir müssen da nur hingucken und dann muss man sagen, okay, es ist kein Wunder. Und das sind die ganz harten Fälle und auf der anderen Seite gucken wir auf das Thema Femizide. Ne? Also da, wo Frauen Unfrieden stiften, sind sie in Gefahr. Und ich glaube, dass das so subkutan immer mitschwingt, dass wir das einfach wissen und dass es deswegen auch schwierig ist, an der Stelle zu sagen, okay, wir sorgen jetzt für Unfrieden und trotzdem machen das ja Frauen. Also auch das passiert ja, ne? Also wenn wir uns die iranische Revolutionsbewegung angucken, dann ist das eine von Frauen angetriebene Revolutionsbewegung gewesen, der sich viele Männer angeschlossen haben, aber das war erst Jinjian Azadi, ne? Eine Revolutionsbewegung auch durch kurdische Frauen in Iran, so. Und ja, ich finde, also A, kann man sich da was abgucken, ne? Auch jetzt in dieser Dramatik ist das ja hier erstmal nicht Thema. Also man kann sich zumindest was abgucken, was den Mut angeht, aber man weiß natürlich gleichzeitig auch einfach, welche Gefahren daran liegen, wenn Frauen sich verweigern,
ja,
und Nein sagen.
Ja, genau. Also wenn wir auf theoretischer Ebene bleiben, hat das schon Sinn, die Logik der Misogynie mal zu verstehen und zum Beispiel eine Hexenverfolgung als Frauenverfolgung zu lesen,
ja,
oder so. Ne? Diese Dinge werfen einen Blick auf jede Kriegs- und Entwicklungssituation, die zeigt, dass die Durchsetzung von Männlichkeitsidealen, ohne dass das jetzt konkrete Männer meinen muss,
ja,
das ist, woran es krankt. Und dass Misogynie bedeutet, dass man am Ende mit dem Leben bedroht ist. Und Sein ist irgendwie so vermeintlich psychopathische Massaker, weil die hübschen College-Studentinnen nicht mit einem schlafen oder so. Also diese ganzen, ja, Dinge hängen ja mit dran. Und ja, das ist alles mit aktiv. Und wir kommen auch, glaube ich, aus der Nummer nicht raus, das unter Geschlechtsmerkmalen zu lesen, aber eben nicht nur. Es ist eben auch wichtig, diese, ja, Schichten, Klassen, also eine intersektionale Perspektive darauf einzunehmen, ja, glaube ich, und zu fragen, wer ist in welcher Weise betroffen, wer ist weniger betroffen. Ich habe im Zuge der Diskussion um die Veröffentlichung von Schutzbach auch männliche Positionen gehört, die auch Eingaben formuliert haben, die ich plausibel finde, nämlich zum Beispiel, ja, für uns ist das auch schwierig, jetzt en gros gesprochen, dass gleichzeitig diese Männlichkeitsmythen noch existieren, ich müsse der Versorger sein und so, das ziehen wir uns ja auch an als Schuh. Und trotzdem auch Care-Arbeit, Erwerbsarbeit, Kultur, Engagement, das ist auch eine Überforderung, ne? Also Erschöpfung kommt ja nicht nur daher. Und es wird zunehmend auch emotionale Verfügbarkeit gefordert. Ich bin jetzt weit davon entfernt, jetzt so mitleidig zu werden, das meine ich nicht. Aber wir müssen eben in intersektionaler Perspektive drauf gucken.
Ich wollte gerade sagen, man kann ja auch als Mann der Meinung sein, dass es nicht okay ist, wie diese Gesellschaft mit Frauen umgeht. So. Und gleichzeitig macht dich das aber auch als Mann natürlich vulnerabler gegenüber anderen Männern.
Ja, genau.
So. Aber das, und ne, das heißt auch nicht, dass es irgendwie in privaten Situationen gibt, wo dann auch das Machtverhältnis umgekehrt ist, wo es auch Frauen gibt, die Gewalt ausüben.
Klar.
Und so. Und es gibt auch Frauen, die Gewalt ausüben in anderer Hinsicht, in Familien.
Ja.
Das soll überhaupt nicht in Abrede gestellt. Es geht jetzt hier nicht zu sagen, wer ist das bessere Geschlecht.
Nein.
Und es geht einfach nur zu sagen, wie ist das System und wo sind die vulnerablen Punkte? Und wir reden jetzt sehr dichotom darüber, in Mann, Frau, ne?
Ja.
Aber wenn wir jetzt sozusagen alle Geschlechter mit einpreisen, dann sind die natürlich nochmal vulnerabler, die eben nicht in dieses dichotome Mann-Frau-Rollenverständnis-Bild passen, wie
total
auch immer.
Ja.
So, also das ist jetzt, ich weiß, dass uns ja auch viele Männer zuhören, ne? Das ist jetzt kein Rant oder Hate gegen Männer, wie es ja auch gerne vorgeworfen wird. Ich finde nur, dass man das auch mitdenken muss.
Ich glaube, es geht um die Frage, vielleicht ziehen wir sie einfach mal auf die Kehrseite der Medaille. Wenn du fragst, für wen ist das super schwer, Nein zu sagen, ja, für wen ist es relativ leicht, Nein zu sagen oder zu entsagen.
Oder für wen hat das welche Konsequenzen?
Genau, und das sind sehr wenige Personen, für die es leicht ist. Das sind Menschen, die ultrareich sind. Sie können gut zum Beispiel sozialen Verfügungen entsagen, weil sie
Steuern.
Sie können an vielen Stellen Nein sagen, wo andere sich das schlicht nicht leisten können. Das heißt, es ist auch eine Finanzfrage, egal ob Mann oder Frau. Es ist für Männer tendenziell leichter, es ist für Weiße tendenziell leichter, es ist für Menschen ohne Special Features tendenziell leichter, es ist für Neurotypische vielleicht leichter. Also man muss eben, das meine ich mit der intersektionalen Perspektive, was aber nicht heißt, dass alle, die diese Merkmale auf sich vereinen, es leicht haben, weil die können auch immer noch sagen, ja, ich will davon weg und das ist scheiß Arbeit.
Absolut.
Als ich letztens im Großraumbüro gesagt habe, hat jemand einen Tampon, hat der Mann sich entschuldigt, dass er keinen hat.
Gesagt, immerhin.
So, richtig so. Wieso hast du eigentlich nichts dabei? Ist eine Unverschämtheit. Aber ne, das gibt's ja schon auch und das finde ich super und da sind wir auf dem richtigen Weg, weil wenn wir was zu verlernen haben durch Entsagung, dann ganz sicher die Art von Männlichkeit, die wehtut.
Und das möchte ich sagen, das ist ja auch eine Form von Trennung, die da passiert.
Ja.
Also wir reden ja immer, wir müssen die Gesellschaft nicht spalten und so, ne? Aber wir haben eine Spaltung der Gesellschaft zum Beispiel an dieser Stelle und die könnten wir überwinden. Und ich glaube, dann wären wir, also dann hätten wir hätten alle mehr davon, weil es leichter wäre, solidarisch miteinander zu sein. Wenn es ein Verständnis geben würde davon, wie uns das trennt und wie uns das auch davon abhält, gemeinsam Dinge umzusetzen.
Ja, wir müssten dann aber wirklich drauf gucken, wie wir Macht verteilen, ja, wie wir Privilegien verteilen, wie wir Kapital verteilen.
Was, und Kapital?
Da verteidigt man möglicherweise ja doch das Erarbeitete.
Ererbte, meinst
recht
du?
Recht hart. Das hast du gesagt.
Er sagte die Statistik.
Ja, es gibt eben ja auch das Upper Percent, dass sich das erarbeitet,
ja,
hat. Ne?
Gibt
und
es auch. Es,
vielleicht geht es darum, die auch sozial mit ins Boot zu holen und zu sagen, ja, es ist ja wichtig, so ein Gemeinsinn, da haben alle was von. Wie gesagt, diese Frage, für wen ist es total leicht, Nein zu sagen, ist wichtig und wer will das denn auch? Warum? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Denn ich würde behaupten, wie du eben auch schon gesagt hast, die meisten Menschen sind eigentlich ganz gern sozial.
Ja.
Die meisten Menschen kümmern sich ganz gern umeinander, um ausgewählte Personen, nicht um unendlich viele, aber um ein paar.
Sagen. Ja, ja, ja.
Unter anderem um sich selbst. Ne? Die meisten sind relativ solidarisch mit, ja, ja, Me-Time. Also, es ist gar nicht so, dass die Welt da draußen voller NarzisstInnen ist, die nur sich selbst sehen wollen, oder dass das überbordende Theorem der Solipsismus wäre, wo wir ganz allein sind. Ich glaube da nicht dran. Ich gucke anders auf Menschen und auf Realität und glaube auch, damit recht zu haben. Aber ist es gut möglich, das zu leben? Ja oder nein? Für wen ist es gut möglich und für wen nicht? Und wo werden Pfründe verteidigt, die ja, Privilegien bedeuten.
Und für wen ist es auch eine Notwendigkeit? Also wir erleben Solidarität ja vor allen Dingen da, wo Menschen in Not sind, in einer wie auch immer gearteten Not. Da werden Menschen dann wirklich sehr solidarisch, was ganz toll ist. Aber warum muss das sozusagen die notwendige Bedingung sein?
Ja, genau. Um wie, warum muss die totale Erschöpfung die Bedingung fürs Einsagen sein?
Ja,
so
richtig.
Könnte man also, etwas, also
man könnte
schwellentheoretisch könnte man früher anfangen, ja. Oder auch, warum muss ich mich total unterwerfen, um zu einem eigenen Bewusstsein zu kommen? Also warum muss ich Herrschaft, Knechtschaft wirklich an diesen beiden Enden eines so großen Strahls sozusagen abarbeiten? Ginge da nicht eher was in der Mitte, so vermittelnde Position? Das ginge ja auch, ne? Ja, das Dichotome ist schwierig zu überwinden. Also Menschen sind halt, wenn wir in der Logik der Negativität bleiben, so ja, nein, Wesen, die das auch brauchen, in Polen zu denken. Ich meine nicht das Land. Also
ja,
in,
ich war gerade auch irgendwie, wie kommt sie jetzt nach Polen? ja.
Ne? Dichotom, schwarz, weiß. Und dann kann man sich um die Grautöne kümmern. Aber ohne schwarz und weiß ist schwierig mit den Grautönen, wenn man nicht so recht weiß, woran die sich absetzen. Also diese beiden Enden zu kennen und sich dann dazwischen zu bewegen, das ist, glaube ich, die Herausforderung bei Negativität. Aber dazu ist das Nein halt manchmal nötig. Und auch ein gut gesprochenes Ja ist nötig. Und dann
absolut
die Frage, wie gesagt, wer ist unter welchen Bedingungen befähigt, gut Ja und gut Nein zu sagen.
Und trotzdem sagen, ja, viele Menschen eben nicht Nein. Also sagen viel und sehr lange Ja, ohne es auch wirklich bewusst zu haben. Das finde ich ja auch nochmal interessant.
Die meisten,
ne,
sagen aber eher so, naja, gut.
Oder?
So, ja, sag es.
Ja, genau, das sagen sie nicht, aber es ist ja auch nicht bewusst, dass es sozusagen eine Wahl gibt. Also viele Menschen, glaube ich, stellen sich die Frage nach Ja oder Nein nicht, und durch deine Tätigkeiten bejahst du ja das, was du tust, die ganze Zeit. Ne? Du sagst ja immer wieder Ja, obwohl du
nicht
kannst.
Ist eine sehr hässliche Wahrheit, die du da aussprichst.
Es tut mir leid. Sorry, aber ich schließe mich da ja mit ein, ne? Und so, und dann muss ich natürlich gucken, an welchen Stellen muss ich mein Handeln verändern. Also wie kann ich durch mein Handeln auch Nein sagen? Oder wie kann ich durch mein Handeln versuchen, die Verhältnisse zu ändern? Und das tun wir auch. Ne? Ich erzähle das in letzter Zeit gerne, weil es Menschen gibt, die dann sagen, oh, du bist so reflektiert und so. Und dann sage ich so, ja, war ein langer Weg gewesen. So, ich bin die Vegetarier ausgelacht hat und jetzt vegan lebt. Ne? Nur mal so viel dazu. Ja. Aber natürlich sage ich dadurch, dass ich mich dazu entschieden habe, vegan zu leben, auch Nein zu Dingen, ohne dass ich das jetzt sehr expressiv leben müsste. Wir sprechen darüber hier im Podcast, weil das irgendwie auch wichtig ist für uns, aber
Die Frage ist ja, kann ich was an den Verhältnissen ändern? Und es ändert etwas an den Verhältnissen, weil viele Menschen oder immer mehr Menschen dazu Nein gesagt haben und das eben auch dazu geführt hat, dass es mehr Alternativen und Produkte gibt in dem Segment, wodurch dann auch Menschen, die irgendwie nicht schwarz-weiß denken, die nicht sagen entweder ja oder nein, sondern die sagen, okay, ich ersetze das zweimal die Woche oder dieses vegane Produkt schmeckt mir einfach gut, ich kaufe das jetzt, das ist mir egal, was da draufsteht, whatsoever. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir immer so hart Ja und Nein sagen müssen, aber dass wir zumindest uns darüber bewusst sind, wann wir Ja und wann wir Nein sagen.
Ja, und was du beschreibst, ist ja auch, dass man von einer gedanklichen Überzeugung ins Handeln kommt. Und vielleicht ist das tatsächlich der Negativitätsschritt, der zwischen Hegel und Marx gefehlt hat und den feministische Positionen ganz gut abschreiten. Dass es eben nicht mehr um so ein versöhnliches, ja, das ist alles bildende Negativität geht und dann kommt man halt zu einem Bewusstsein, sondern auch um die Frage, und was ist denn jetzt mit diesem Bewusstsein? Ist das überhaupt noch bei sich selbst? Ist das vielleicht ausgebeutet und entfremdet? Das war ja Marx' Position. Mhm. Das ist eigentlich sogar eine doppelte Ausbeutung in der bezahlten Lohnarbeit sowieso und in der unbezahlten Sorgearbeit ja umso mehr, ne? Und von da aus dann auch wirklich zu Revolutionsimpulsen zu kommen und das klingt so groß, aber eine Handlung zu vollziehen, weil man ein Bewusstsein entwickelt hat für XY. Und dann heißt das eben auch, dass das glaube ich, nicht mehr so gedacht ist wie im Marxismus im althergebrachten Sinne, dass das eine Umformung der Verhältnisse bedeutet und danach ist alles gut. Also ich mache jetzt wieder ganz grob, ne? Sondern, dass das ständige Arbeit ist, dass wir ständig neu reflektieren, gucken, ist das jetzt noch angemessen, was ist jetzt dran? An dem Beispiel der veganen Produkte, wenn ich merke, dass die, also so viel, die sind ja manchmal grotesk verpackt. Wirklich.
Ja, ja,
also,
ja,
da kann man auch nochmal Plastik drum machen. Krass.
Ja,
und das dann da drum aber auch nochmal Plastik. Und dann kann man da drum nochmal Plastik machen. Dann kann das Produkt ja lecker und super sein, aber es wäre vermutlich naheliegender, dann weiß ich auch nicht, nichts davon zu essen, sondern eine Möhre. Oder was weiß ich, dann doch ein Stück Salami beim Metzger zu kaufen. Also es sind ja, ja. Überlegungen, die Menschen haben und die völlig gerechtfertigt
sind. Absolut, ich überlege das auch. Also
und da wird man irgendwie halt nicht so fertig. Das Bewusstsein macht und macht und dann gibt's neue Verhältnisse und dann, oh, jetzt muss ich da wieder hin, gedanklich.
Aber ich habe trotzdem gerade so eine Idee, dass wenn man sagt, okay, ich kann nicht Nein sagen vollumfänglich an so einem 9. März. Ne? Mhm. Was ja nicht passiert ist, wir sprechen ja nicht mehr drüber. Also ich sehe wenig, dass darüber öffentlich gesprochen wird. Ich überhaupt nicht, dass das Thema ernst genommen wird. Mhm. Dabei wäre es echt an der Zeit, dieses Thema ernst zu nehmen und dann wenigstens theoretisch zu sagen, lass uns mal durchspielen. Was wäre denn, wie wäre dein Leben, wenn ich Nein sagte, wenn ich einen Tag nicht da wäre? Was würde fehlen? Überleg das doch mal. Ja. Was würde dann nicht passieren? So. Und dann kommt man vielleicht erst mal drauf, dass man sagt, ach, da hätte ich mal eine Ruhe, da wird nicht jemand den ganzen Tag meckern, lölle. Ja, ja, ich glaube, dass das kommt. Ich glaube, dass das auch einer der ersten Gedanken ist.
Ich faste gerade 40 Tage meckern.
Oh.
Das heißt nicht, dass ich nicht Nein sagen darf. Das ist meine Bedingung tatsächlich gewesen.
Sehr gut. Ja, find ich eine gute
Bedingung. Es nur anders sagen als nölig.
So, aber zumindest das, also mal darüber zu sprechen, was wäre, wenn, keine Ahnung, die Frauen in deinem Betrieb, die Frauen in deinem Unternehmen, wenn die einen Tag lang sagen, nö, mache ich nicht. Mhm. So, und wenn du das erhalten möchtest, wie viel wäre dir das wert?
Mhm.
Ja? So, und darüber mal nachzudenken.
Könnten ja auch alle gleichzeitig krank werden, von irgendeinem miesen Virus erfasst.
Das passiert in Kindergärten relativ häufig. So,
und
oder in Schulen.
Dann kann man nichts dafür, weißt du? Das wäre praktischer.
Ja, ja, genau. Und dann hat man es auch nicht so absichtsvoll gemacht.
Ja, ja.
Ich glaube, das Schlimme ist wirklich, das so absichtsvoll zu machen und dann auch unbequem zu sein und anderen Leuten vor den Kopf zu stoßen und wirklich was nicht zu
machen.
Weil
man damit ja Gefahren in Kauf nimmt, wie du richtig dargestellt hast.
Das erstens und zweitens, es macht niemand anders in der Zeit deine Arbeit. Du musst sie ja dann auch machen und dann einfach
auch
einen
schon
Tag
mal
später.
Aufgefallen. Verrückt, ne? Das ist irgendwie mit der Vertretung ist beim Denken ganz schwer. Kannst du heute für mich denken? Ist schwierig.
Ja.
Hätte ich gerne. Weil eben,
aber bei Mental Load,
wird
bei
das
Mental Load geht's ja genau darum.
Ja, klar, natürlich. Die mentale Last ist aber ja auch diese Grenzziehung und das Wissen darum, dass bestimmte Dinge nicht erledigt werden und das Aushalten, dass die dann nicht erledigt werden, das ist was ich auch ganz schlecht kann.
Ich könnte das auch nicht. Also,
ne, natürlich bin ich als Selbstständige in der Situation zu sagen, okay, ich kann halt vor- und nacharbeiten und mach diesen Tag irgendwie was anderes. Das kannst du nicht, wenn du Kinder hast zum Beispiel.
Ja, also und dann geht's auf Alltagsebene wirklich um Kleinstentscheidungen. Was ist dann am wenigsten wichtig? Was kommt in der Prioritätenliste ganz unten? Ist das, das machen Menschen halt sehr unterschiedlich. Ist das am wichtigsten, dass ich trotz voller Lohnarbeitsbelastung frisch koche? Ist das am wichtigsten, dass kein Staub unterm Bett liegt? Spoiler, nein.
Staub wo?
daraus kann man doch noch was Schönes stricken, wenn man lang genug wartet, kann man Kissen damit füllen.
Ja.
Also ich glaube, dass wir das täglich machen, dass wir eigentlich Übung haben in Negativität, aber immer nur im ganz Kleinen und dass wir es häufig, und da darf man auf die Bedingungen gucken, einfacher finden, ja zu sagen als nein. Es gibt, das ist mein Punkt. Also so
es hat gute Gründe.
Ja klar, so ein vollgültiges Ja, das mache ich jetzt und da habe ich Bock drauf, ist gar nicht der Regelfall und das ist vielleicht auch ein Problem.
Ja. Ich habe immer diese Märzphrase im Kopf, wenn du sowas sagst. Das ist,
warum?
Weil
ich denke da gar
hat,
nicht
sollen,
dran.
Doch, wir sollen so freudvoll sein, mit mehr Freude arbeiten und
ja,
so.
Nee,
oder
wie so doch
Fröhlichkeit
nicht.
Oder sowas
ja,
hat er
also
gesagt.
Bei mir geht es auch um so Sachen wie mal mit gutem Gewissen was lesen, was nicht für die Arbeit ist.
Was?
Mache ich nie.
So ein Roman?
Ja.
Schnulze etwa?
Ja, da kann ich, glaube ich, nicht so gut. Aber könnte ich mir mal vornehmen.
Könntest du dir mal vornehmen. Ja. Ja, also ich für mein Gehirn ist es ja eh schwierig. Ne? Ich bin entweder all in oder gar nichts.
Ja, ja.
So. Das heißt, wenn die Anforderung nicht käme, wäre, also ich würde Dinge tun, aber ich würde definitiv nicht das tun, was man als Erwerbsarbeit.
Du musst einfach noch 17 andere Dinge dabei tun, damit der nicht so langweilig ist.
Ich würde noch viel, viel mehr trainieren.
Damit machst du Herr Merz aber ein größeres Geschenk, als wenn ich auf der Couch liege und eine Schnulze zu lesen.
Es ist aber nicht produktiv. Ist nicht,
ach so, gut, du
genau.
Bist unproduktiv. Das beruhigt mich sehr, dass
ja.
Du unproduktiv
nee, ich mache dann so Sport und Stricken.
Dass du
und
überhaupt daran denkst, ich denke das nicht. Ich denke beim Ja-Sagen an lustvolle, freudvolle Dinge.
Ja, Sport machen ist
ja.
Doch,
ja.
Ja,
ja, genau. Aber so. Das, ich denke, also klar würde ich auch, gehe ich auch gern zur Arbeit. Gerne. Und nicht, weil ich muss. Das wäre schon hübsch. Ne?
Ist aber auch okay, dafür bezahlt zu werden.
Ja.
Ja.
Ja, 4 in 1 halt.
Ja, genau.
Ja.
Aber das, also ich finde es schon lustig, sich darüber in der Form Gedanken zu machen. Was würde man tun? Also was würde man tun, wenn wir bedingungsloses Grundeinkommen? Ich weiß, viele Leute halten das für eine Spinnerei und für eine Utopie und so. Aber es geht ja einfach mal für sich darum nachzudenken, was würde passieren, wenn mein Leben erstmal gesichert wäre? Also
ja.
Wenn meine Grundbedürfnisse erstmal gesichert
also
wären.
Glaube,
was
geht
würde
um
ich dann
um eine
machen?
Strukturfrage.
Genau.
Auch, ne?
Ja.
Wie wäre das, wenn Mehrfachbelastung nicht der Normalfall wäre?
Genau.
Weil man an bestimmten Stellen den Stöpsel ziehen würde. Das ist eine Weise, den Stöpsel zu ziehen und halt eine, die sehr viele Probleme auf einmal mit adressiert. Deswegen ist das eine naheliegende Idee, glaube ich, da anzusetzen. Man könnte ja auch fragen, weiß ich nicht, das machen ja auch Menschen. Es gibt so Communities und TauscherInnen oder so.
Ja.
Wenn man dem total entsagt oder irgendwie anderes Zusammenleben etabliert. Ne? Also Weisen, diese Mehrfachbelastung mal rauszunehmen aus dem strukturellen Denken und Handeln und was dann passieren würde, das ist ja die spannende Frage.
Genau, und die Frage ist ja auch, warum nehme ich diese Belastung auf mich? Also ist es wirklich Geld und Existenznot oder ist es auch Identifikation?
Ja.
Also ist es ein Identifikationsangebot und ich glaube, das ist sehr häufig der Fall.
Ja.
Also ne, leisten, wenn ich leiste, dann macht das ein Identifikationsangebot.
Ja.
Und das ist auch schwer auszuschlagen.
Deswegen finde ich das auch so doof, wenn man dann sagt, es geht jetzt aber nur um die materiellen Bedingungen.
Mhm.
Es geht immer auch um Bewusstseinsbedingungen
ja.
Und das ist die Stärke der neuen feministischen Position, dass sie auf beides schaut. Denke ich, schauen, so Plural. Diese Positionen haben ja beides im Blick, die materialen Bedingungen, aber auch was das mit uns macht in unserer Wahrnehmung als XY, als arbeitende Person, als von verschiedenen Faktoren betroffene oder nicht betroffene Personen, als privilegierte Person und damit zu spielen und zu gucken, was ändert sich denn im Bewusstsein, wenn die materialen Bedingungen sich ändern, ist total spannend. Und diese Nein-Sage-Frage ist, glaube ich, andersrum formuliert. Was passiert mit den materialen Bedingungen, wenn das Bewusstsein sich ändert? Wenn wir das denn schaffen könnten, öfter zu entsagen, uns zu versagen, Nein zu sagen. Und möglicherweise müssen eben auch die anfangen, die es ein bisschen leichter haben, die dabei nicht bedroht sind. Das würde schon mal was bringen, denke ich.
Und ich finde interessant, dass wir da im Prinzip auf das Thema Faulheit kommen.
Mhm.
So, und das ist ja so, also ich glaube, dass diese Idee von einem Grundeinkommen die Leute nicht nur so triggert, weil sie glauben, dass sie dann ausgenutzt werden, dass es dann Schmarotzer gibt und so, oder dass sie das Identifikationsangebot des Leistungsträgers nicht mehr wahrnehmen können, sondern dass Faulheit damit einhergeht.
Also, belohnt dann, würde. Das ist so ein irrer Gedanke.
Genau.
Also das ist was, woran ich einfach nicht glaube. Die meisten Menschen wollen Resonanz und die wollen die auch schaffen.
Ja, aber das Ding ist, wenn du dich so sehr identifizierst mit der Leistung, ja, und das ist jetzt nicht mehr das, was belohnt wird, sondern du bekommst einfach, also deine Existenz wird gesichert, egal ob du leistest oder nicht, dass diese Idee, dann wäre man ja faul, entweder ein eigener Wunsch ist, oder auch die nicht nur damit zu tun hat, dass man dann so ein Neidding hat, sondern dass das mit Identitätsverlust einhergeht. Und ich glaube, das ist noch viel härter, weil das so unbewusst funktioniert, weil es in dieser Gesellschaft, und wir hören das ja die ganze Zeit, ne, die ganze Zeit von den faulen, Hartz IV ist es nicht mehr, sondern BürgergeldempfängerInnen, ne, ist die Rede
das
so.
Das sind
die faulen Menschen und das ist sowas von nicht wahr.
Also zynisch ist.
Es ist
also
absolut zynisch. Armut zu verwalten ist ein Fulltime-Job. Ja, du musst unglaublich viel rechnen, du musst unglaublich viel organisieren und so, das kommst überhaupt nicht mehr hinterher, es ist mit unglaublich viel Scham verbunden und ich frage mich immer, warum muss das sein? Also ja, mir ist es schon klar, ne, auf einer systemischen Ebene, warum das sein muss, aber sich die Frage zu stellen und sich zu fragen, okay, ist das Faulheit, ja, ist das Faulheit, wenn jemand Teilzeit arbeitet, entweder weil sie muss, und das formuliere ich sehr bewusst so, oder weil diese Person sagt, hey, ich möchte auch noch Zeit haben, ehrenamtlich im Verein tätig zu sein. Das ist auch wieder bei deinen 4 Parts drin, ne? Oder ich möchte ehrenamtlich, keine Ahnung, den Park aufräumen. Oder ich möchte ehrenamtlich SeniorInnen begleiten oder was auch immer. Und diese Möglichkeitsräume zu öffnen, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Wir diskutieren aktuell eigentlich rein wirtschaftlich. Was daran liegt, ist, dass es eine unglaubliche Verteuerung des Lebens gibt. Auch das betrifft Armutsbetroffene deutlich stärker als Menschen in der oberen Kategorie. Auch das betrifft Frauen deutlich stärker, weil alleinerziehende Frauen mit Kindern eben stärker armutsbetroffen sind. Es betrifft Kinder stärker. Ich finde, wir dürfen auch als diejenigen, die privilegiert sind, Nein sagen zu diesen Verhältnissen.
Ja, auf sie hinweisen zumindest.
Ja.
Und natürlich sind wir auch Nutznießerinnen dessen, das kenntlich zu machen und daran irgendwie Stellschrauben bedienen zu wollen, ist ein Anfang, das glaube ich auch. Dieser Blick auf ausgerechnet BürgergeldempfängerInnen, den finde ich auch hoch zynisch und er ist sachlich für das, was wir jetzt besprechen,
den meinst du den Blick
auch
mit Faulheit?
Falsch. Ja, genau.
Okay, gut.
Wir müssten gucken auf Figuren, wenn uns das interessiert, was passiert, wenn, ne? Da müssten wir gucken auf Personen, die nicht den totalen Stress haben, weil sie Bürgergeld bekommen, ja, sondern wir müssten gucken, was macht das zum Beispiel mit Personen, die in relativ komfortablen Ruhestand oder Pension gehen. Das wären viel eher Figuren, an denen man abzeichnen kann, was das mit Menschen macht, wenn sie lange dem Leistungsideal entsprochen haben und dafür bezahlt wurden und jetzt irgendwie so weiter bezahlt werden, wenn sie gut bezahlt werden, ne? Nicht wenn sie dann in neue Armut verfallen und diese Art von Leistung ihnen nicht mehr abverlangt wird. Und die Menschen sind ja meistens nur glücklich, wenn sie andere Aufgaben in der Community übernehmen.
Ja.
Die sind ja nicht glücklich, weil sie jetzt faul sein können.
Nein.
Die ich treffe, nicht.
Sogar unglücklich tatsächlich, weil sie auch dadurch eben
vereinsamen. Einsam, genau. Und weil die sämtliche Resonanzhäfen weg sind, dann versuchen sie noch eine Zeit lang irgendwie so ein Als-ob-Arbeiten zu machen. Aber glücklich sind die nur, wenn die sich irgendwo engagieren, wenn die eingebunden sind. Und an der Figur macht sich doch sehr viel mehr fest, als daran, wenn ich jeden Tag sowieso zusehen muss, wie ich über die Runden komme und Papiere ausfüllen muss, die ich nur zu 4/5 verstehen kann, weil sie unverständlich sind, nicht weil ich doof bin.
Juristisch absichern. Nein, ich musste gerade ganz fest in meinen Mund zusammenkneifen, weil ich wusste, dass du auf was anderes raus willst.
Ja,
und
ja.
Ich gleichzeitig das Kritik
ja, mach mal.
In meinem Nacken mal.
Ich hab das mitlaufen. Ich hab
ja,
das auch
ja.
auf der Schulter.
Ich
das musst
weiß,
du jetzt machen.
Aber ich wollte nicht reinplärren. Das ist mir auch gelungen.
Danke, danke. Aber jetzt.
Nein, aber vor allen Dingen, dass das natürlich historisch gesehen, vor allen Dingen für Männer wieder
natürlich.
Gilt, weil Frauen für ihre Leistung, und das ist ja auch das,
sowieso
das, ist das
nicht
Absurde,
bezahlt
genau, was als Leistung gezählt wird, ist ja auch nur das, was entlohnt wird.
Ja,
und das ist ja schon, da ist ja schon sozusagen der Trugschluss. Und
yeah.
da haben wir schon das größte Problem.
Aber von dieser Figur
Stelle.
Können wir ja trotzdem was lernen.
Absolut.
Natürlich ist das eine männliche Figur und an der können ja. wir mal was lernen. Das ist doch auch ganz hübsch eigentlich. Von den meisten kann man ja nur lernen. Naja, wie dem auch sei. Aber natürlich lernen wir von der
ja.
anderen Seite ganz was anderes, nämlich wie beschissen das ist, wenn das nicht entlohnt wird.
Ja.
Und du dein Leben lang weiter plockerst und dann die erste Sinnkrise kriegst, wenn keiner mehr da ist, weil alle verstorben sind oder weggezogen, um den du dich kümmern kannst. Und dann bist du, ach, auch noch arm. Wie ist das denn passiert?
Ja.
Also das
auch,
ist,
aber auch dieses Kümmern hat natürlich mit Identifikation
ja,
zu tun.
Ja, natürlich.
Ne?
Das sind also, Angebote, das Bewusstsein zu bilden. Deswegen ist mir das auch so wichtig. Ich glaube wirklich, dass wir da hingucken müssen, dass es nicht reicht, auf die materialen Bedingungen zu gucken, sondern was das mit Menschen macht, wie die sich als Individuum fühlen, wie man überhaupt ein Selbst wird.
Mhm.
Identität ist ja auch nichts, was dann einmal feststeht. Es ist ja, also es ist auch nicht total fluide, das finde ich total spannend, sondern es entwickelt sich so über den Lebenslauf und mit den Kontakten, die wir haben. Welche Kontakte sind möglich und welche sind total unmöglich? Wie werden wir habituell geprägt? Das hängt ja alles total eng zusammen. Und damit sind wir eben auch nicht allein, sondern das funktioniert alles im Modus des Gemeinwesens. Wir sind zusammen, wir sind sozial. Und das ist ja auch schon bei Hegel sehr deutlich. Anerkennung kann ich nicht aus mir selber rausleisten, sondern ich möchte von jemand anderem anerkannt
ja.
werden, gesehen werden und so.
Also es ist schon auch nicht ganz ungesund zu überlegen, ob man sich Anerkennung auch nicht selbst geben kann,
in,
damit
im
man
nächsten
nicht so komplett
Schritt, ja.
angewiesen ist auf das Außen.
Klar, aber also gerade so wie wir aufwachsen, entwicklungspsychologisch,
ja.
Grundschulkinder sind so hart in dieser Phase, wo sie gesehen werden müssen, wo man anerkennen muss, was sie jetzt Neues lernen. Also guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ja, ja, ja. Ja.
Toll.
ja, meistens ist ja wirklich irgendwie toll, aber
ja.
dieses Bedürfnis, immer gesehen zu werden, das wird einem als Erwachsene, wenn man privilegiert ist, also in meiner Position zum Beispiel, bin ich nicht mehr so ganz hart drauf angewiesen und genieße das total, dass ich nicht dauernd sagen muss, guck mal, dann haben wir was schön gemacht, oder? Ist das nicht ein
schön
hübsches Argument? Das habe ich ganz allein gedacht, nicht. Das ist ja auch schön, das nicht mehr so zu brauchen.
Aber,
aber
schön,
natürlich
so
kriege
könnte.
Ich auch ganz viel und brauche es deswegen nicht mehr so sehr, weil die Anerkennung da ist über symbolisches Kapital, auch über Entlohnung und über alles Mögliche.
Aber es reicht nicht allein.
Nein, genau.
Über Kapital anerkannt werden,
ich.
Alleine reicht nicht.
Nee, genau,
nicht.
Sondern wir sind da Gemeinschaftswesen und sozial und deswegen, um da zur Pointe zu kommen, wäre das so schön, wenn man nicht allein Negativität leben würde, weil man dann auch vereinzelt wird und umso bedrohter ist, sondern wenn das ganz viele zusammen machen. Und das ist ja auch das, was in Island funktioniert hat. Das haben richtig viele Frauen mitgemacht.
Ja.
Ich glaube, dass das deswegen so paradigmatisch ist. Wenn das irgendwie 11,7% mitmachen, dann fällt es nicht weiter ins Gewicht.
Wir brauchen
und die 11,7% sind halt total marginalisiert, werden als krebetzige und Nervtöterinnen angesehen und fertig. Ne? Das müssen richtig viele mitmachen, damit da was passiert.
Genau, und deswegen, also ich finde den Versuch erstmal gut. Ich finde aber auch, dass er zum einen nicht ernst genommen wird. Also es ist nur mein Gefühl. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch anders. Ich weiß nicht, wie es dir geht damit, aber ich erlebe wenig. Ich habe versucht rauszufinden, ob zum Beispiel in Fußballvereinen also gut, das sind nicht so viele, aber selbst da würde es wahrscheinlich auffallen, aber zum Beispiel in Sportvereinen, ob da Frauen streiken zum Beispiel.
Oh, ich glaube, es geht schon vielen die Düse, wenn sie den Gedanken an sich ranlassen. Also es wird belächelt,
ja.
offiziell. So,
ja.
Ah, was haben sie denn da vor? Aber dahinter ist Angst.
Ja,
wenn die
aber
das wirklich machen würden, so erlebe ich
nee,
das.
Nee, ich glaube, also echt?
Hm?
Ich hab eher das Gefühl, dass das so ein Ding ist wie, das machen die eh nicht.
Ja.
Man kann sich schon drauf verlassen.
Ich bewege mich offensichtlich in anderen
Man kann sich schon irgendwie darauf verlassen, dass sie das eh nicht machen. So. Also es wird halt da nicht ernst genommen und vielleicht sorgt es dann auch dafür, dass man das selber nicht ernst nimmt. Aber wie gesagt, auf diesen, zum Beispiel auf diesen Versuch, das zu diskutieren auf Social Media, habe ich echt fast gar keine, also sehr, wirklich wenig Resonanz erfahren. Außer dem Mann, der da meinte, Selbstständige können nicht streiken.
Machst du sowieso nicht.
Nee, Selbstständige können gar nicht streiken. Und das ist natürlich auch nicht korrekt, weil ich bin Mitglied in einer Gewerkschaft. Und doch, ich kann als Freiberuflerin streiken.
Beamtinnen dürfen nicht streiken.
Zum Beispiel, so. Ne? Aber
ich finde andere Weisen des Entzugs.
Ja, aber auch das, die Frage ist ja wirklich, wie mache ich das? Und ich glaube, immerhin schon mal darüber zu sprechen und das etwas lauter zu tun, als es bisher der Fall ist. So, das wäre schon mal ein erster Schritt, es auch nur theoretisch durchzuspielen, zu sagen, was wäre denn, so was würde fehlen.
Das finde ich ein nettes
in der Familie
Angebot.
Oder, weißt du, so, damit das überhaupt mal als Idee im Raum steht, damit das überhaupt mal ein ernstzunehmendes Gedankenexperiment immerhin ist, ne, und da, weil sich daran eben Dinge abbilden und auch diesen, weil es einen, glaube ich, darin übt, diesen Gedanken zuzulassen. Ich glaube, dieses Nein sagen, das muss man auch so ein bisschen üben.
Voll.
Also es ist so wie, ich nehme mir was vor und ich erzähle es an allen meinen Freundinnen, ne, damit ich so ein bisschen so einen externen Druck habe, weil dann muss ich es auch machen, weil die wollen wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. So, und ich glaube, dieses darüber sprechen und das ist ja das, was wir hier machen. Wir nehmen dieses Angebot an, wir wissen noch nicht, was passiert, ne, niemand weiß, ob es nicht am 9. März trotzdem überall in Städten und auch in ländlichen Gegenden viele Frauen gibt, die sich einfach auf die Straße legen oder was auch immer. Ich weiß auch, dass es, das will ich hier an der Stelle auch nochmal sagen, ne, ich sehe und nehme wahr, dass es tatsächlich auch Aktivistinnen gibt, die das organisieren gerade. Die, also auch in Köln wird es einen Frauenstreik geben und ein Angebot auf dem Heumarkt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, am 9. März, auch für Männer. Also auch Männer dürfen das natürlich unterstützen.
Ja.
Das heißt, es gibt Angebote, aber bisher, und ich gucke mir das ja wirklich relativ regelmäßig an, bisher ist es nicht besonders offen im Raum.
Ja.
Also es wird nicht besonders
Der größere Fokus ist
proaktiv.
Auf den Frauentag vorher, das stimmt
genau.
schon.
Genau, ja. So, es wird nicht so proaktiv dazu aufgerufen. Also das ist aber nur meine Wahrnehmung. Vielleicht kommt es bei mir nicht an
bei
und
mir
ich weiß
ist,
nicht, warum.
Umgekehrt witzig und zeigt auch was von meiner eigenen Privilegiertheit, dass mir mehrere verschiedene Männer angeboten haben,
für dich zu denken
ja.
am 9. März.
Ja, nicht für mich zu denken. Ja, ja. Das sind nur neue Herrschaftsavisionen, die da so haben. Das ist mir schon klar. Mach du doch mal einen Tag nix. Dann kann ich ja vielleicht endlich.
Das, was Männer
Nein,
eh
aber mir
gerne
ist,
tun.
Mir ist Unterstützung angeboten, ja. tatsächliche, echte Unterstützung
ja,
angeboten worden. Und das ist ja irgendwie auch beruhigend.
Ja.
Reicht natürlich nicht in der Übung.
Ich muss also in andere Sphären eintauchen.
Viele müssen das, nicht du. Also wenn, dann müssen, das ist, glaube ich, mein Punkt, das müssen viele mitmachen können.
Genau. Und dann vielleicht einfach schon mal drüber sabbeln. Einfach schon mal drüber reden.
Ich finde die Idee total charmant, so eine goldene Brücke zu bauen. Das hat auch so ein bisschen was von Leben mit Vierjährigen. Ich wäre jetzt mal, mache ich so, ich wäre jetzt mal einen Tag lang nicht verfügbar. Du wärst jetzt mal die Mama.
Genau.
Du wärst jetzt mal die Mitarbeiterin. Viel Spaß.
Naja, aber auch damit es, ne, wenn dann irgendwie am 9. März dann doch nicht das passiert, dass es so einen großen, ne, großen Impact hat, wenn das nicht passieren sollte, damit keiner sagt, na siehst du, ihr kriegt euch ja nicht mehr organisiert.
Mm.
Ne, damit das nicht so ein Gefühl von Niederlage ist und es tut sich
ja.
eh nichts, sondern einfach zu sagen, doch, da tut sich was. Es ist auch ein Angebot zu reflektieren. Es ist auch
Total.
Ein Angebot, das überhaupt erstmal in Gedanken zuzulassen. Dann ist das nicht der erste Schritt, sondern ein erster Schritt von mehreren anderen oder so.
Ja.
Aber zumindest das mal in den Raum zu stellen oder zuzulassen als Gedankenexperiment. Was passiert eigentlich, wenn? Sich wirklich zu fragen, wenn ich mich aus welchem System rausziehe, was würde dann passieren? Was würde ich verändern? Und nicht dabei rauskommt, sagen, es tut sich ja eh nichts.
Ja.
Weil das ist ja nicht so. Es tun sich ja Dinge. Und es haben sich Dinge verändert. Das hat man nicht nur an diesem Frauenstreik in Island gesehen, sondern das hat man auch an diesem Frauenstreik gesehen in Südafrika, meine ich, wäre das gewesen. Und wir sehen auch zum Beispiel in Spanien, die Frauenbewegung in Spanien hat unglaublich viel bewegt da. Das, ne, das ist auch nicht von heute auf morgen, das ist auch nicht mit einem Streik passiert oder so.
Nee, genau, es ist permanente Arbeit und du hast völlig recht, es lohnt auch der Blick auf das, was alles gelungen ist, wenn man damit nicht so tut, als sei alles erreicht. Also das ist, glaube ich, vielleicht auch der Punkt, an dem wir jetzt gedanklich rauskommen, dass man das weiterhin als einen Prozess sieht und sich nicht abspeisen lässt mit, da ist doch jetzt schon ganz viel passiert, da müsst ihr jetzt euch ernsthaft da noch auf die Domplatte legen, muss doch nicht sein. Ist auch kalt.
Wollte ich gerade sagen, mal gucken, wie die Temperaturen so sind.
Nee, also, nehme ich ein Deckchen mit. Nicht dieses, diese Unsichtbarmachung oder ja, so ein Postfeminismus dann draus machen, sondern sagen, das ist eine Station, wir machen mal ein Angebot, finde ich wirklich ein charmante Idee, das so anzubieten und zu sagen, dann geht das doch mal gedanklich miteinander durch, kann ja was bewirken.
Aber vielleicht werden wir auch total überrascht und am 9. März steht alles still.
Ja, wer weiß.
Werden wir sehen.
Wenn alle mitmachen, dann wird's krass.
Rita, war das schon das Fazit oder haben wir?
Ja, du hast ein prima Fazit formuliert, ich? Oder? Du hast aus allem, was so hin und her überlegt wurde, eine Handlungsaufforderung gemacht. Ist doch super. Ich hatte ja nur drei Positionen.
Nur drei Positionen und hier wild bunt beschriebene Zettel.
Ja, ja, ich strukturiere mein Denken vorab und nur um diese Struktur dann sofort wieder zu verlassen,
auch
indem
das
wir
ist
sprechen.
Ja, Entschuldigung dafür.
Ja, ja, nee, ist doch super. Also sonst könnte ich dir ja nicht zuhören. Ich kann hier natürlich einen Monolog halten. Wofür soll das gut sein? Ist ja viel spannender, dir zuzuhören und was draus zu machen. Also meine These war genau wie deine vom Ausgang her, dass Negativität halt nicht destruktiv ist, sondern konstitutiv für jede Entwicklung, weil sie halt die Selbstverständlichkeiten irritiert, weil sie dazu einlädt, etwas nicht als normal zu akzeptieren, was vermeintlich normal ist und weil sie unser Handeln inspirieren kann. Und dann habe ich versucht, das zu unterfüttern mit einer eher idealistischen Position in diesem Herrschaft-Knechtschaft-Verhältnis, also zu gucken, wo ist da Negativität bildend und warum können wir da nicht stehen bleiben? Das war dann die zweite Position mit Marx, darauf zu sagen, wir müssen schon auch materialistisch und historisch gucken. Und da dürfen wir dann in einer dritten Position auch nicht stehen bleiben, weil wir dann zum Beispiel auch die Geschlechterverhältnisse gar nicht so auf dem Schirm hätten, sondern wir können uns ruhig bei neuen feministischen Positionen bedienen, die beides im Blick haben und auf die materiellen Bedingungen genauso gucken wie auf die Bewusstseinsbedingungen. Und dann erhält Negativität nochmal einen anderen Beiklang, nämlich auch als Input, der den Neoliberalismus und den Kapitalismus nochmal neu befragt. Und die Rollenzuschreibungen auch. Und als intersektionaler Feminismus vor allen Dingen die Fragen ernst nimmt, für wen ist es möglich, Nein zu sagen? Für wen ist es unmöglich, Nein zu sagen, weil die Person auf die und die Weise bedroht ist? Für welche gesellschaftlichen Gruppen geht es leicht? Für welche geht es nicht leicht? Und was ist da zu gewinnen? Und da fand ich dein Angebot, ja, was ist da zu gewinnen? Wenn vielleicht nicht der konkrete Klassenkampf, dann vielleicht erstmal eine irritierende Gesprächshaltung darüber, wer welche Privilegien behalten soll oder wie man die neu verteilen könnte, wirklich überzeugend.
Das klingt doch sehr gut. Du hast auch eine Literaturliste.
Ja, ich habe auch eine Literaturliste und ich hatte ja eingangs gesagt, wenn das zu viel ist und man das Gefühl hat, ich würde schon ganz gern was nachlesen, aber vielleicht nicht all die Positionen primär literarisch im Original, dann würde ich für dieses Thema empfehlen, Franziska Schutzbach zu lesen, ist von 2024, Die Erschöpfung der Frauen, wieder die weibliche Verfügbarkeit, wo es auch um emotionale und soziale und sexuelle Verfügbarkeit und all sowas geht, weil das ja unser konkreter Aufhänger war, was macht diese Negativität, wenn wir Nein sagen zur Verfügbarkeit. Mhm. Das wäre so das Zentralangebot und dann drumherum könnte man Adornos negative Dialektik lesen, die eben nicht diese Versöhnungsperspektive anzielt. Dann gibt es das Manifest Feminismus für die 99% von Arusa, Bhattacharya und Nancy Fraser. Es gibt in pädagogischer Hinsicht ein Beiheft der ZF-PAD dazu, von Dietrich Benner rausgegeben, Erziehung, Bildung, Negativität. Wir dann drauf gucken, wie man in Negativität auch jemand wird. Finde ich auch total spannend. Von Bhattacharya gibt es auch das etwas größere, nämlich Social Reproduction Theory, wenn man da ja, sich theoretisch sicher machen will. Interessant ist Silvia Federici, Revolution at Point Zero, nur der erste Teil des Titels, ist auf Deutsch auch verfügbar. Der Untertitel ist Hausarbeit, Reproduktion und feministischer Kampf.
Mhm.
Mag sein, das spricht Menschen auch an. Mhm. Nancy Fraser, Contradictions of Capital and Care, da waren wir auch an der Stelle. Mhm. Ne, wir gesagt haben, das wird so auseinandergetrieben, Kapital und Care-Arbeit. In Bildungsperspektive, das geht jetzt durcheinander, weil ich das nach Nachnamen sortiert vorlese.
Ja.
Von Ursula Frost gab es eine Eingabe, nämlich Bildung bedeutet nicht Anpassung, sondern Widerstand.
Mhm.
Alexandra Kollontai darf man lesen, um nicht Marx zu lesen, sondern eine weibliche Position zum Marxismus.
Aber müsste da nicht alphabetisch noch Hegel irgendwo kommen?
Ja, stimmt, die Phänomenologie des Geistes, die habe ich gar nicht aufgeschrieben. Das muss man auf jeden Fall auch lesen, die ganze Phänomenologie des Geistes, das stimmt. Und Mareike Fallwickel wollte ich auch noch sagen.
Ja.
Und Alle so still,
ja.
Der Roman, wo sich alle einfach hinlegen, weil sie nicht mehr können. Aber ja, du, danke. Kollontai, die soziale Grundlage der Frauenfrage, von Marx, die ökonomisch-philosophischen Manuskripte. Da muss man nicht das Kapital unbedingt lesen, sondern kann in den Manuskripten rumlesen. Und Lise Vogel, Marxism and the Oppression of Women.
Klingt super.
Ja.
Ich glaube, wir hatten selten so viele Frauen auch in der Literaturliste, oder?
Ja, ich vermeide das ja nicht aktiv, aber gerade wenn ich so historische Positionen abgehe, ist das einfach wesentlich schwieriger, als wenn es ja so aktuell feministische, logischerweise, ne?
Ja.
Theoreme sind.
Total. Aber ich finde das gut. Deswegen wollte ich das
sagen. Ja, ich freue mich darüber auch. Ich versuche das immer, aber es ist für manche Epochen schwierig.
Okay, dann an der Stelle nochmal für alle, die uns mal bei Steady gespendet haben und jetzt denken so, hä, wo ist das hin? Das haben wir gekündigt. Wir sind bei Spotify raus. Das war gar nicht so einfach. Ich hatte das jetzt
alles Anfang Negativität, ne?
Ja, aber ich hatte, das stimmt, auch das, ne? Aber ich hatte wirklich, wollte das ja selber machen und wollte das zu Anfang Februar angekündigt und es ging gar nicht. Ich kann es nicht mal selber machen. Ich muss das beim Provider anfragen, damit ich bei Spotify raus kann. Das fand ich auch ganz schön krass. Das müsste man eigentlich mal ändern, weil das kann ja nicht sein, dass das so eine Zugangshürde hat, wenn man da irgendwo wieder raus will.
Hat man dann irgendwann mal so ein Häkchen gesetzt, ne?
Ja, aber ich könnte das Häkchen wieder rausnehmen alleine und das kann ich nicht. Das
ja, das steht unter dem Häkchen, dass man kein Häkchen rausnehmen kann.
Ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, fand ich das unbefriedigend.
Mhm.
Das kritisiere ich hiermit öffentlich. So, genau. Und das heißt, ihr könnt uns jetzt nur noch erreichen über www.wasdenkstdudenn.de. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Und wir haben einen Mastodon-Account, wasdenkstdudenn@podcasts.social. Und sollte es möglich sein, dass uns Geld sozusagen zur Verfügung gestellt werden kann über einen Vero-Account oder über eine Überweisung, sowas ganz Schnödes, dann werden wir euch informieren, dann können wir das gerne wieder öffnen, weil die Frage kam tatsächlich mehrfach, deswegen auch hier nochmal ganz lieben Dank an unsere Community, ihr seid wirklich fantastisch.
So ja.
Einfach schön zu wissen, dass
ich
Menschen
damit auch immer an.
Ja, dass Menschen das auch gerne einfach wollen, freiwillig.
Ja, das ist so, und so coole Menschen. Hey.
Genau, das finde ich auch toll. Und ja, da kann ich euch nur empfehlen, übt euch ein wenig in Negativität. Nicht zu uns bitte.
Nein.
Tschüss.
Tschüss.